Boris Johnson schwört seine Landsleute auf einen Brexit ein, und zwar ohne ein Abkommen mit der EU. Soweit die Erläuterungen unserer Korrespondentin Christine Heuer aus London. Wenn es am 15. Oktober keinen Vertrag mit der EU gibt, dann würden die Verhandlungen abgebrochen. So hat es Boris gesagt. Nun war gestern der 15. Es gab keinen Vertrag und die Verhandlungen sind nicht abgebrochen. Das bietet Gesprächsstoff mit dem Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in London, mit Christos Katsiolis. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Fischer.
Herr Katsiolis, kann man das auch so interpretieren? Der Premier sagt schon mal Dinge, die er dann doch nicht macht.
Ja, das muss man so interpretieren. Das sind wir auch von Boris Johnson gewohnt. Es war ja nicht die erste Deadline, die gerissen wurde. Es war die insgesamt dritte. Er hat ja immer wieder angekündigt, dass die Verhandlungen Fahrt aufnehmen müssen und beendet werden müssen im Sommer, dann Ende September, jetzt am 15. Oktober. Und wir müssen das begreifen als eine Eskalation hin zu einem Deal, von dem ich weiterhin ausgehe, dass er zustande kommen wird, um Johnson dann auch als denjenigen dastehen zu lassen in der öffentlichen Meinung, der bis zum Letzten für die Souveränität Großbritanniens gekämpft hat.
Also er blufft nur.
Er blufft teilweise. Er ist sicherlich auch hin und her gerissen. In seinem Beraterstab gibt es auch Leute, die für einen No-Deal sind. Aber ich denke, innenpolitisch ist er im Moment in einer Situation, wo ihm ein Deal eher nützt als schadet. Gerade auch, weil viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr so genau hinschauen, was beim Brexit eigentlich passiert. Und das nur noch eine Frage sein wird, ob er am Ende ein Abkommen zustande bekommt oder nicht. Und wenn er eins heimbringt und sei es auch nur sehr, sehr dünn, dann wird das sein Versprechen einlösen, dass er den Wählerinnen und Wählern bei der Wahl im Dezember 2019 gegeben hat. Damals sagte er, get Brexit done ist das, was er bringen wird. Und wenn er dann einen Deal unterschreibt in der letzten Minute, das wird dann vermutlich Ende Oktober, Anfang November sein, dann sind alle zufrieden.
Dazu passt ja auch, dass er heute gesagt hat, falls sich die EU bewegt, dann wird weitergesprochen. Also das ist so die Hintertür, die er offen hält.
Ganz richtig. Wir haben ja in den letzten Wochen oder Tagen eher gesehen, dass sich beide Seiten angefangen haben zu bewegen. In den Feldern, die für beide Seiten auch relevant sind für die EU, ist das die Frage des fairen Wettbewerbs. Da hat sich Großbritannien bewegt und die EU wird sich sicherlich in der Frage der Fischereirechte bewegen müssen. Das wird sie auch tun. Und ich bin mir relativ sicher, dass Johnson, was auch immer dann an Bewegung passieren wird, und das wird vermutlich weniger von Seiten der EU als von Seiten Großbritanniens sein, als ganz, ganz großen Triumph hier im Land verkaufen wird.
Die Fischereirechte sind immer noch sehr umstritten. Frankreich ist da besonders restriktiv, kompromisslos. Aber welches Recht haben eigentlich die Franzosen oder auch die anderen Europäer, in den Gewässern eines Drittstaates zu fischen? Da kann man die Position Großbritanniens doch verstehen, oder?
Die kann man absolut nachvollziehen. Unter der EU-Fischereipolitik war es so, dass die französischen Fischer ebenso wie deutsche Fischer, niederländische und so weiter die Rechte hatten, in britischen Gewässern zu fischen. Andersrum natürlich auch britische Fischer in anderen Gewässern fischen durften. Das ist eine Frage, die man natürlich prinzipiell so lösen kann. Wenn man sich ein bisschen genauer anschaut, dann dürfte für Großbritannien folgendes Problem auftreten. Der meiste Fisch, der in britischen Gewässern verkauft wird, wird auf europäischen Märkten verkauft. Das heißt, sie könnten sich natürlich jetzt auf die Hinterbeine stellen und allen den Zugang zu ihren Gewässern verweigern und damit vor allem Präsident Macron unter Druck setzen, der die Küstengemeinden am Kanal dann sicherlich als Protestierende in Paris haben wird. Aber gleichzeitig dürfte es dann Probleme geben, diesen Fisch, den sie selber aus den Gewässern holen, nach Europa zu verkaufen. Insofern gehe ich davon aus, dass hier ein Kompromiss gefunden werden wird.
Der Kompromiss sieht wie aus, dass sie also vielleicht weniger fischen dürfen, aber dafür fischen dürfen?
Genau, sie dürfen weniger fischen. Es wird vermutlich dann in regelmäßigen Abständen neu ausgehandelt werden müssen, welche Quoten den europäischen Fischern zustehen. Und möglicherweise wird das dann auch so kompliziert sein, dass man sich das nach Fischsorten aufteilt, bei denen man sich unterschiedliche Quoten zugesteht, sodass am Ende jeder diesen Deal als Erfolg verkaufen kann.
Also sowas Ähnliches wie im Fall Norwegen.
Ganz genau, das ist das Vorbild, das auch hier in Großbritannien immer wieder genannt wird als etwas, das man selbst anstrebt.
Und wäre das dann eine Möglichkeit, also den Brexit weniger hart zu machen und so, wie Sie sagen, eben, dass Johnson dann doch noch was nach Hause bringt?
Der Brexit von Boris Johnson wird hart sein. Und zwar egal, ob es ein No-Deal sein wird oder dann doch noch ein Deal. Weil das, was er anstrebt, ist eben nicht möglichst barrierefreier Handel mit Europa, sondern möglichst viel Souveränität für Großbritannien. Insofern wird das möglicherweise leicht abgemildert werden, indem man einen Deal unterschreibt. Aber es wird definitiv zu Friktionen kommen. Alle rechnen hier in Großbritannien damit, dass wir lange Staus auf den Autobahnen haben werden, an der Küste, an den Häfen wird es zu Verzögerungen kommen. Es wird auch damit gerechnet, dass es zu Verzögerungen Verzögerungen bei der Einfuhr frischer Lebensmittel und Medikamente kommt. Aber das Entscheidende ist, dass wenn ein Deal unterzeichnet wird noch in diesem Jahr, dann werden die Verhandlungen, die ja weitergehen müssen, über ganz unterschiedliche Politikfelder, in denen wir kooperieren müssen, Hochschulkooperation, Sicherheitskooperation, Außenpolitik und so weiter, wird deutlich leichter sein, als wenn wir mit dem Ballast eines gescheiterten Deals in das nächste Jahr gehen.
Dann gibt es ja noch ein anderes Thema, was eigentlich zurzeit alles überlagert in Europa, das ist die Corona-Pandemie. Unter der leiden ja auch viele Briten. Wie groß ist eigentlich unter diesen Umständen auf der Insel das Interesse überhaupt an diesen Brexit-Verhandlungen?
Der Brexit ist im Moment auf Seite 3 oder 4 oder Nummer 3 oder 4 in den Nachrichten. Das spielt kaum eine Rolle, weil Großbritannien von der Corona-Krise mit am schwersten betroffen ist. Wir haben die höchsten Sterbezahlen pro Kopf in Europa. Wir haben einen der schwersten Wirtschaftseinbrüche der letzten Jahrhunderte. Das dominiert hier im Moment ganz eindeutig die Agenda wegen der Frage, welche Bereiche des Landes im Moment eigentlich in Lockdown sollen, in welche Form des Lockdowns und wie die ökonomische Unterstützung aussieht. Und hier hat Johnson durch sein Management der Krise, dass man sicherlich nicht als geglückt bezeichnen kann, sondern was geprägt ist von einem Fettnäpfchen nach den anderen, einem Fehler nach den anderen, ist er wahnsinnig innenpolitisch unter Druck geraten. Und er versucht jetzt den Brexit sicherlich auch dazu zu nutzen, um die eigenen Truppen wieder ein Stück weit zusammenzuführen, weil der Brexit etwas ist, was die Konservativen stärker eint als die Frage, wie man mit Corona umgeht. Und um dem Umfragetief, in dem er im Moment steckt, auch ein Stück weit zu entkommen.
Also er hat sowohl, was das Management der Corona-Krise betrifft, als auch was den Brexit betrifft, schlechte Werte.
Er hat schlechte Werte, was Corona betrifft, und die Opposition hat hier sehr, sehr gute Arbeit geleistet, indem sie ihn und seine Regierung als extrem inkompetent dargestellt hat. Und er läuft im Moment Gefahr, wenn er keinen Brexit-Deal unterschreibt, dass die Opposition genau das Gleiche beim Brexit machen wird. Sie wird ihn als inkompetent darstellen, als jemanden, der zu viel verspricht und nichts davon einlöst. Dieses Muster haben wir in der Corona-Krise gesehen. Und wenn er keinen Brexit-Deal unterschreibt, dann wird man dieses Muster ihm auch beim Brexit vorhalten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er innenpolitisch so viel Motivation hat, einen Deal einzugehen, dass er sicherlich auch einige Kröten der EU dafür schlucken wird.
Was meinen Sie, wie geht es weiter? Wir haben eben gehört, Herr Barnier ist ausgeladen worden, für Anfang der Woche nach London zu kommen.
Ja, das habe ich auch auf Twitter gesehen. Ich weiß noch nicht, ob das die offizielle Position ist. Ich denke, das gehört auch zur Theatralik dazu und zur Eskalation. Bisher war es ja so, dass die EU selbst unter größten Provokationen wie der Internal Market Bill beispielsweise weiterverhandelt hat. Ich denke, wir werden bis Ende Oktober weiterverhandeln und dann werden wir, da bin ich Optimist, einen sehr, sehr dünnen Deal auf dem Tisch haben, den dann beide Seiten unterschreiben werden.
Das waren die Einschätzungen von Christos Katsiolis. Er ist der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in London. Vielen Dank für das Interview heute Abend.
Danke auch.